Nicht ganz so experimentell ist das Spiel auf einem alten Werkzeug. Forschergeist braucht es dennoch. Das Spiel auf der singenden Säge. Himmlische Klänge aus dem Werkzeugschrank heißt deshalb auch die zweite CD von Katharina Beek. Auf Katharina bin ich aufmerksam geworden, als ich mich vor kurzem entschied, selbst dieses faszinierende Instrument zu spielen, bisher aber nicht einmal wusste, woher ich es bekommen könnte. Aber Klang und Exotik dieses Instruments hatten mich verzaubert. Fast 6 Wochen musste ich mich gedulden, bevor ich mein Fascinating Instrument in den Händen halten konnte. Nur wollte sich trotz intensiver Streichbemühungen kein einziger Ton formen. Eine zweiseitige Gebrauchsanweisung erklärte mir, was zu tun sei. Hämmerchen nehmen, Sweetpoint finden, Bogen einwachsen, S-Kurve formen, am Sweetpoint streichen. Und ganz schnell würde ich erste Melodien spielen. Säge spielen sei ebenso leicht wie Pfeifen.
Mal gucken, ob ich hier den Mieser Sweetpoint finde.
Nachdem ich den Sweetspot gefunden habe, aber trotzdem die einzelnen Töne, die ich eher zufällig treffe, nicht richtig klingen wollen, greife ich zum Telefonhörer und rufe Katharina Beek an, die auch Unterricht erteilt. Eine Stunde reiche aus, um das Prinzip zu verstehen. Alles andere setze Forschergeist voraus, sagt sie.
Soll ich mal sagen, wie es geht? Soll ich den Trick verraten? Es ist eigentlich ganz einfach. Also die Säge muss eine leichte S-Form haben, damit der Ton überhaupt schwingt. Und wie man die Säge in die S-Form bringt, ist letztlich egal. Hauptsache, man tut das und streicht die Säge dann am Sattelpunkt dieser S-Kurve an. Und zwar nicht auf der Seite, wo die Zacken sind, weil das wäre ziemlich doof für den Bogen. Ich glaube, da bräuchte man ziemlich viele Bögen. Nein, auf der glatten Seite der Säge streicht man den Ton an. Und man muss nur wissen, wenn man jetzt die Biegung der Säge verändert und natürlich damit die Tonhöhe, dass man damit auch den Ort verändert, an dem man streichen muss auf der Säge.
Während meiner Sägestunde nutze ich die Gelegenheit, um von Katharina mehr über sie selbst und die singende Säge zu erfahren.
Ich bin Katharina Beek, bin ausgebildete Musikerin, Sängerin, Schauspielerin und habe vor 6,5 Jahren gelernt, die singende Säge zu spielen. Und seitdem säge ich in sehr unterschiedlichen Zusammenhängen, im Tonstudio, im Orchester, im Varieté, in der Kleinkunst, in der Improvisationsszene.
Ihren Sägeunterricht gibt sie nicht nach Schema F.
Ich gehe immer davon aus, was da schon da ist an Kenntnissen. Insofern gucke ich einfach, wo die Probleme liegen und dass man daran geht. Im Prinzip schon erstmal die S-Biegung, würde ich sagen. S-Biegung der Säge und dass man die Geduld aufbringt, die richtige Stelle zu suchen. Probier du mal zu sägen und beschreib deine Schwierigkeiten, die du damit hast, oder? Kannst auch die Säge näher an dich ranmachen, wenn es dann bequemer ist?
Jetzt kommt
genau, jetzt
tun
wir mal ganz unten. Da ist ganz dick.
Ah. Und hier kommt weiter oben keine raus?
Weil du dafür ein bisschen mehr BO noch brauchst.
Ah.
Auf die Säge aufmerksam geworden ist sie durch die Frau, die lange Zeit als First Lady auf der singenden Säge galt.
Ich bin durch eine Biografie von Marlene Dietrich darauf aufmerksam geworden. Sie hat mich sowieso schon immer inspiriert als Figur, als Persönlichkeit. Und deshalb hat mich auch dieses Instrument interessiert, glaube ich, zuerst mal. Also hätte das jetzt jemand anders gespielt, wäre ich möglicherweise nicht dazu gekommen. Weil da stand drin, sie hat Säge gespielt und da ist auch ein Foto von ihr drin. Und von diesem Foto habe ich übrigens die sehr geniale Sitzhaltung von ihr oder die Sägenhaltung von ihr abgeguckt. Und als ich das gesehen hatte, habe ich mich sehr für das Instrument interessiert, aber niemand gefunden, der das spielt. Und dann hatte ich mal eine live gehört in einem Konzert von so Salonmusik. Und dann habe ich den Säger gleich angesprochen und mir das auch zeigen lassen. Und dann bin ich später nochmal zu einem anderen Säger hin, der mir noch ein paar entscheidende Tipps gegeben hat. Und seitdem beglücke ich alle Menschen, die es hören wollen oder auch die es nicht hören wollen, mit meiner Säge.
Letztendlich hat aber auch der Klang seinen Teil dazu beigetragen, dass Katharina sich zum Sägen entschloss.
Es ist der Klang, auf jeden Fall. Also der hat mich, als ich ihn zum ersten Mal live hörte, einfach ganz tief berührt, ins Mark getroffen, tief ins Herz, wie auch immer. Der hat mich so berührt wie der Klang keines anderen Instruments, weil er eben so nah an der Singstimme dran ist. Und ich bin ja auch Sängerin und deswegen lag das irgendwie nahe, was für mich ist. Und diese Faszination kommt eigentlich daher, dass es so nah an der Singstimme dran ist.
Dafür hat sie eine ganz besonders schöne Beschreibung.
Ich sage immer, der Gesang einer liebeskranken Nymphe kurz vor Sonnen- oder Weltuntergang.
Diese Ähnlichkeit zwischen Säge und Stimme führte bei einem ihrer Auftritte zu einem eigentümlichen Erlebnis.
Was sehr lustig war, ich habe mal bei einer kleinen Gala-Veranstaltung gespielt, bei der Johannes Hesses zugegen war. Und ich, also andere haben auch gesungen, da natürlich die alten Schlager aus der Zeit, logisch. Und ich habe gesägt, der Wind hat mir ein Lied erzählt. Und Johannes Hesses sagte dann irgendwann später zu seiner Frau, ja, und diese Sopranistin bei der Wind hat mir ein Lied erzählt, die war ja wunderbar. Und dann sagte seine Frau zu ihm, das war doch eine singende Säge. Ach! Das fand ich köstlich. Das fand ich einfach entzückend, dass er die Säge für eine Stimme gehalten hat, und zwar für eine sehr schöne.
Gerade weil Stimme und Säge klanglich so dicht beieinander liegen, ist es für Katharina von großem Reiz, die Stimme mit der Säge zu imitieren. In diesem Zusammenhang erklärt sie mir auch mehr zur Technik des Sägespiels.
Die größten Unterschiede sind, ob man einen Hebel benutzt oder nicht. Ich benutze einen, weil wenn ich die Säge jetzt von Hand biegen würde, was wirklich ein relativ großer Kraftaufwand ist, würde mein Daumen das nicht lange mitmachen. Es geht aber tatsächlich, also vor allem Männer, die eben ohne Hebel spielen. Das ist der größte Unterschied. Ein anderer Unterschied ist das Vibrato. Die traditionelle Art, die Säge zu spielen, ist, und ich glaube, Marlene Dietrich hat es auch so gespielt. Ja, man hört es auf der Aufnahme, denke ich. Traditionelle Art ist, mit dem Bein ein Vibrato zu erzeugen, sodass ein ständiges Vibrato zu hören ist. Und ich spiele es ein bisschen anders, auch da ich den Hebel habe, habe ich eine andere Möglichkeit, noch ein Vibrato zu erzeugen, nämlich indem ich den Hebel einsetze, um diese Schwingung herzustellen. Und ich mag es auch nicht, wenn der Ton die ganze Zeit schwingt, weil ich gehe sehr vom Gesangston aus, und ein Gesangston entwickelt sich auch erst im Laufe seiner Dauer zu einem Vibrato. Also es fängt an, erst nach einer gewissen Weile anzuschwingen, und es schwingt sich ein dann auf eine bestimmte Vibrato-Schwingung. Und das versuche ich mit dem Hebel zu imitieren, damit die Säge klingt wie eine Sängerin.
Katharinas Assoziation kommt nicht von ungefähr. Auch im Orchester gibt es Situationen, in denen es ihre Aufgabe ist, per Säge die Stimme der Sopranistin nachzuahmen oder sogar zu bereichern.
In der Oper Ödip von Enescu gibt es nur einen einzigen Sägenton zu spielen, für den bin ich auch an der Deutschen Oper engagiert worden. Und zwar ist es ein dramaturgisch ganz wichtiger Moment, nämlich als die Sphinx, also die für das Böse steht, stirbt, in sich zusammenkracht und also verendet oder zum Himmel auffährt, wie auch immer. Das ist eben die Stelle, an der dann die Sopranistin oder Mezzosopranistin ein ganz langes Glissando von unten rauf singt. Und dann kommt die Säge dazu und verlängert dieses Glissando bis so hoch, bis in die viergestrichene Oktav, was eigentlich eine Himmelfahrt symbolisieren soll. Und es ist ein irre Effekt, weil natürlich keine Sängerin so hoch singen kann. Aber man hat trotzdem die Illusion, dass die Sängerin das auch noch singt.
Und dann wird die Sphinx tot.
Nicht nur Opernkomponisten kamen auf diese Idee. Auch im Film wurde die Säge zuweilen als Ersatz für die Stimme eingesetzt. Ein Beispiel dafür ist der Charlie Chaplin-Film The Kid.
Da gibt es eine Szene, die spielt im Varieté und eine sehr dicke Varieté-Sängerin singt ein herzzerreißendes Lied. Es ist ja ein Stummfilm noch gewesen, aber der wurde im Nachhinein so ein bisschen musikalisch untermalt. Also es gibt Zwischentitel. Und im Publikum heulen die Leute Rotz und Wasser, so ein bisschen eine kabarettistische Szene, sehr lustig. Und der Gesang der Sängerin wurde mit einer singenden Säge dann synchronisiert, als später die Tonspur dazu kam. Das klingt sehr lustig. Sehr jammernd.
Viele scheinen die Säge aber vor allem aus einem bestimmten Kinderfilm zu kennen, den es auch als Hörspielfassung gibt.
Viele Menschen, die ich treffe und die der Säge begegnen, sagen, ja, das kenne ich von Pippi Langstrumpf. Nämlich in einer Folge spielt der Landstreicher, also der Konrad mit dem Kleber, der spielt in einer Folge singende Säge, in einer gruseligen Szene.
Hört ihr, da spielt einer.
Ja, auf einer singenden Säge.
Das ist sicher ein Gespenst, Pippi.
Das klingt eher nach einem Engel, der vom Himmel gefallen ist.
Ich hab Angst.
Du immer mit deiner Angst. Ich bin nur neugierig. Ich will wissen, wer da drin ist.
Tommy, los, komm, du Feigling.
Im Hörspiel wird die Säge häufig als akustischer Gruselfaktor eingesetzt, wie in Edgar Allan Poes Schwarze Katze oder im Untergang des Hauses Usher. Sogar in der Werbung hat man sich die Klangfarbe der Säge schon zunutze gemacht. Auch Katharina hat schon einmal an solch einem Werbespot mitgearbeitet.
Sie hören einen Auszug aus dem Stück Verwunschenes Saarland. Die mystischsten Plätze unserer Region, Opus 912. Das ganze Stück mit allen Mysterien, Kultstätten und Spukgeschichten können Sie auch nachlesen. Jetzt als neue Serie.
Sie wird oft eingesetzt, um eine gruselige Atmosphäre zu erzeugen, also oft in der Filmmusik und eben jetzt auch in diesem Werbespot, um eine unheimliche Atmosphäre zu schaffen. Das kann ja einfach auch dieses Sphärische des Klangs kann natürlich auch einfach das Böse symbolisieren, was von irgendwo herkommt. Man kann es nicht fassen, man weiß nicht, aus welcher Ecke es kommt.
Vielleicht liegt die Ursache darin, dass die Säge keinen Resonanzkörper besitzt. Denn es hat vor allem etwas mit der Form des Klangs zu tun. Ein Versuch, dies zu beschreiben.
Ein ganz sehr gerader Ton eigentlich, der von nirgendwo zu kommen scheint, von dem man den Eindruck hat, dass er keinen Körper hat. Also er ist irgendwie sphärisch. Und das ist sehr faszinierend.
Durch den Werbespot mit dem kollagierten Sägespiel kommt mir der Gedanke zu einem Sägeduett. Und ich frage, ob sie schon einmal zu zweit gesägt hat.
Ich habe schon Duett gespielt. Zum Beispiel die Barcarole aus Hoffmanns Erzählung. Dieses Duett für Sopran und Mezzo, das eignet sich sehr gut. Und dann haben wir auch schon mal Trio gespielt. Wir haben ganz kurze Zeit mal, also wir haben ein Projekt gemacht mit dem Trio, das sich dann Sägewerk nannte. Und da haben wir a cappella dreistimmig gesägt, was sehr heikel war. Wenn wir sauber waren, dann klang es wunderbar. Wenn die Intonation nicht so gut war, dann war es schon eine Strapaze für die Ohren. Aber immerhin sind wir damit schon mal im Chamäleon-Varieté aufgetreten.
Auch ich spiele zweistimmig. Aber das war nicht unbedingt so geplant.
Das hört sich immer noch sehr hoch an. Dann probier es mal weiter rum. Jetzt weiß ich nicht mehr. Das ist jetzt schon ein hohetechniges Flageolettspielen, das beherrsche ich nicht, prima.
Wie heißt das?
Flageolettspielen, also das
so heißt das, wenn man falsch spielt?
Nein, wenn man mit einem Strich mehrere Töne anspielt, eben auch noch die Obertöne.
Aha.
Ich beherrsche das nicht, das ist auch nicht auf allen Sägen möglich.
Auf dieser geht's.
Zum Teil, aber so gezielt finde ich sehr schwierig.
Ist ja, weiß man nicht so genau, wo die sitzen.
Ja, man möchte natürlich auch einen gezielten Flageolettton oben dann spielen und schwierig.
Wo benutzt man sowas denn?
Für Schlusstöne zum Beispiel. Also mein Lehrer Alfons Eschel, der macht das gern so
am Schluss eines Lieds, dass er noch so einen ganz hohen Flageolettton anspielt. Dann hört man eben zwei Töne auf einmal. Oder man kann auch zweistimmig spielen in Terzen. Das klingt ganz verrückt.
Ein anderer Reiz ist natürlich das Zusammenspiel der singenden Säge mit anderen Instrumenten. Dass es mit Stimme, Orchester und Harfe gut klingt, habe ich schon auf den CDs mit Säge gehört, die sich mittlerweile bei mir zu türmen beginnen. Die Variationen Klavier und Akkordeon kenne ich von Katharinas CD 6 nochmal, auf der sie Last Rose of Summer spielt. Was mich natürlich darüber hinaus interessiert, sind vor allem jene Dinge, die ich noch nicht kenne. Ich will wissen, ob es noch weitere reizvolle Kombinationen gibt.
Was eine schöne Kombination ist, auch mit Säge und Glasharfe. Da hat ein befreundeter Säger sich aus IKEA-Gläsern eine kleine Glasharfe gebaut und das auch ganz toll beherrscht. Und das ist faszinierend, weil eben die Glasharfe eigentlich einen ganz ähnlichen Klang hat. Also die Glasharfe hat so Sinustöne und die Säge eben auch. Also es sind ganz gerade Töne und wenn die sich mischen, das ist ganz, ganz eigenartig. Und man hat eigentlich das Gefühl, es ist eine Familie, eine Klangfamilie.
Noch ein Instrument also, das im ursprünglichen Sinn keines ist, sondern ein Gebrauchsgegenstand mit anderer Alltagsbestimmung. Diesmal kommt er also aus dem Küchenschrank. Und ich erfahre auch gleich noch mehr über die zur Harfe umfunktionierten Gläser.
Es gibt verschiedene Glasharfen, eben die, die mein Sägenkollege gebaut hat, war eben eine, wo er einfach unterschiedlich Wasser in die Gläser gefüllt hat und dadurch die Tonhöhe bestimmen konnte. Und dann habe ich aber auch mal bei den Kasseler Musiktagen mit einem ziemlich professionellen Glashafenspieler zusammengespielt. Oder wir haben uns einen Abend geteilt und dann eben auch zwei Stücke zusammengespielt. Der hatte sich Gläser schleifen lassen in der Tonhöhe schon oder blasen lassen. Ja, ich weiß nicht genau. Schleifen, ja. Und dadurch hat er sich natürlich immer dieses Stimmen mit der Flüssigkeit erspart, weil das ist ziemlich heikel, wenn dann auf der Bühne Scheinwerferlicht ist und dann verdunstet das und dann wird es unsauber einfach. Und der, mit dem war das auch ganz toll zusammenzuspielen. Also der war unglaublich virtuos. Der hat Stücke, mehrstimmige Stücke von Mozart da auf Glasharfe gespielt. Das war ziemlich fantastisch.
Eine Glasharfe, die im Scheinwerferlicht verstummt oder verstimmt, weil das Wasser verdunstet. Welch eine Horrorvorstellung. Das kann bei der singenden Säge natürlich nicht passieren. Aber vielleicht gibt es andere Fallstricke, mit denen keiner rechnet. Hatte Katharina mal irgendwelche Pannen auf der Bühne? Gab es vielleicht eine Situation, in der die Säge keinen Ton mehr von sich gab, nicht mehr singen wollte, in der der Trick nicht funktionierte?
Oh doch, das ist mir schon passiert. Mir ist es sogar zweimal schon passiert. Einmal, als die Säge Minusgrade erleiden musste. Da habe ich irgendwie bei einer langen Nacht der Museen gespielt und es war knackekalt und die Säge hatte einen Kälteschock. Ich wusste das nicht, dass sie so empfindlich ist und das habe ich aber dann da gemerkt. Und sie war richtig heiser. Sie hat ganz leise vor sich hingewimmert und einfach gebibbert, mir so kalt. Und so nach ein paar Minuten, dann nach 5 bis 10 Minuten, war sie dann wieder einsatzfähig. Aber die Arme, die hat richtig gelitten. Und das war für mich auch ein Schreck, weil ich wusste nicht, ist sie jetzt kaputt? Tut sie überhaupt noch? Und dann habe ich noch ein anderes Mal einen Riesenschreck gekriegt. Und zwar klebe ich ja immer die Zähne mit Tesafilm ab, damit ich mir die Klamotten nicht ruiniere. Und da hatte ich mir eine neue Säge gekauft oder ich hatte den alten Tesafilm runtergemacht, weiß ich nicht mehr, und kurz vor einem Auftritt Tesafilm draufgetan und hat aber dann nicht mehr drauf gespielt. Und ich sitze also da vor Leuten bei so einer Privatveranstaltung und will spielen und es kommt nichts, es kommt kein Ton. Und ich war wirklich erstmal richtig schockiert und dann habe ich, weil es war ein lockerer Rahmen, habe ich so eine Show drumherum gemacht und so, sie will gerade nicht und so. Und bis mir das dann eingefallen ist, dass dieser Tesafilm diesen Klang beeinträchtigt hat, dann habe ich den natürlich runtergenommen und noch ein paar Witze gerissen. Und dann war gut, aber es war schon ein Riesenschock.
Mein Blick fällt auf meine Säge, die zwischen meinen Knien klemmt. Meine Frage nach der bequemsten Haltung führt überraschenderweise direkt zu einer ganzen Ansammlung von Werkzeugen.
Marlene-Haltung finde ich einfach sehr bequem. Es gibt Leute, die Säge auch so ein bisschen einklemmen auf verschiedene Arten. Jetzt, das wäre ein bisschen unbequem, weil die Säge so lang ist. Man kann sie auch direkt zwischen die Knie klemmen. Das machen auch viele. Dazu habe ich nicht die nötige Haltemuskulatur in den Beinen. Manche stellen sie auf den Boden, auf ein Gestell, weil es natürlich schon wichtig ist, dass die Säge an einer Stelle fixiert ist. Aber das geht sehr gut, wenn man sie so in die gekreuzten Beine hineinstellt, weil man dann so ein bisschen Stabilität hat und eben von oben mit dem Hebel dagegen geht und die Säge in Spannung versetzt und in Stabilität.
Ist der Schraubenzieher patentiert?
Nein. Man kann eigentlich jeden Hebel nehmen. Es gibt ja auch Sägenfabrikate, die haben oben ein Loch drin, wo man dann so einen Hebel mit einer Flügelschraube befestigen kann. Es ist eigentlich sehr viel möglich. Man kann eine Schraubzwinge nehmen, man kann eigentlich sich einen Besenstiel anretzen und den draufstecken. Also es ist eigentlich egal.
Wieder gleitet mein Blick nach unten auf das seltsame Streichinstrument, das eigentlich den Zerkleinern von Holz dient. Ist es eigentlich heute noch möglich, auf einem ganz normalen Fuchsschwanz zu spielen?
Ich habe mal auf einem kleinen probiert, also auf einem etwas älteren, weil die heutigen Sägen sind ja aus gehärtetem Stahl, also die Fuchsschwänze. diejenigen, die man überhaupt noch als von Hand benutzt, das meiste wird ja elektrisch gemacht jetzt. Also mit den modernen Sägen geht es sehr schlecht mit diesen gehärteten. Mit den alten besser, weil die weicher sind und eben die Musiksägen sind ja auch sehr weich, aus sehr weichem Stahl, damit man sie gut biegen kann. Aus solchen alten Sägen bekommt man vielleicht eine knappe Oktave raus und die sind natürlich auch, weil sie klein sind, sehr hoch. Also man kriegt ein hohes Spektrum, das einigermaßen anständig klingt, aber die Musiksägen klingen natürlich besser.
Auch wenn man es nicht für möglich hält, selbst aus den langen Baumsägen bekommt man wegen ihrer symmetrischen Form nicht wesentlich mehr Töne heraus als aus dem alten Fuchsschwanz, wie sie mir erzählt. Sie hat es immerhin versucht. Der Fuchsschwanz führt uns direkt zur Entdeckungsgeschichte der Säge, die wahrscheinlich noch gar nicht so alt ist, wie man es vermuten könnte. Nur ist das alles noch gar nicht so genau erforscht. Als wahrscheinlich gilt aber, dass zu Beginn des 20. Jahrhunderts Holzfäller aus Skandinavien und Amerika auf die Idee kamen und ihr Werkzeug in den Pausen zweckentfremdeten. Gerade in Amerika, vor allem in Kalifornien, wird die Tradition des Sägespiels auch heute gut gepflegt. So gibt es einmal jährlich in Santa Cruz ein großes Saw-Festival.
Hinz und Kunz geht da hin und nimmt teil am Wettbewerb. Das ist sehr, sehr lustig. Ich glaube, die haben einfach wahnsinnig viel Spaß zusammen. Irgendwo in der Pampa, im Hintergrund war da ein riesengroßer Baum. Und da müssen die irgendwie alle die gleiche Melodie spielen. Und dann können sie noch wahlweise ein anderes Stück spielen. Und es muss sehr, sehr lustig sein dort. Also. Und dann am Schluss spielen sie alle zusammen. Und dann spielt noch irgendwie der Initiator des Festivals, ein ganz toller Virtuose, der David Weiss, der war Oboist bei den Los Angeles Philharmonic und der spielt eben dann noch irgendwie bei dem Abschlusskonzert auch so.
Wie sieht es mit Sägeszenen aus?
Es gibt jetzt nicht irgendwo an einem Ort eine Szene, aber es gibt im World Wide Web tatsächlich eine internationale Szene. Es gibt so Internetseiten, wo sich jeder Säger eintragen kann zum Beispiel und da ist schon mehrere hundert Leute, die da jetzt sich eingetragen haben. Dann gibt es in Amerika so verschiedene, oder eigentlich gibt es nur eine größere Saw Association, also so eine Art Verein, wo die sich auch einmal im Jahr treffen und dann so irgendwie so einen Wettbewerb machen und so. Das ist ganz entzückend, was da läuft. Also da sind so vor allem so Country-Musiker, die dann einfach so auf der Säge ihre Country-Melodien oder ihre Traditionals spielen. Und die sich dann einfach treffen und zusammen Session machen. Also viele Leute aus dem Jazz-, Rock-Pop-Bereich in den Staaten spielen eben auch Säge oder diese einsamen Holzfäller da. Dann gibt es in Finnland offensichtlich sehr viele Säger. Na klar, in Finnland gibt es wahrscheinlich auch viele Sägen, ist logisch. Also habe ich nur gehört, dass es in Finnland eben einige gibt. Und dass es auch in der Volksmusik eine Tradition hat, genauso wie in Russland. Es gibt in Japan auch ein, zwei große Sägenvirtuosen, von denen ich schon gehört habe. In Japan oder besonders in Osaka, wo eben diese eine der Virtuosen lebt, gibt es eine lebendige Sägenszene und die treffen sich auch immer und machen dann so, sägen dann zu 20st irgendwelche Melodien. Das muss ganz verrückt sein. Irgendwie passt das zu Japan. Die Japaner sind ja so verrückt mit solchen abgefahrenen Kunstrichtungen. Also die stehen da total drauf.